Liebe Geschwister, Freunde und Gäste, ganz gegen meine übliche Gewohnheit möchte ich zum Beginn etwas zur gegenwärtigen Situation unserer gesellschaftlichen Verhältnisse sagen. Wir stehen jetzt am Jahresbeginn eines neuen Jahrzehnts. Da schaut man auch gerne zurück. Im November gedachten wir an den Fall der Berliner Mauer vor 30 Jahren, dem Ende des DDR-Sozialismus. Natürlich sind wir sehr dankbar für die friedliche Wende 1989. Trotz aller Gegenmaßnahmen von Stasi und DDR-Regierung haben wir deutlich das Handeln unseres mächtigen Gottes erkannt, der das Blutvergießen verhindert hat. Doch nach einer anfänglich guten gesellschaftlichen Entwicklung im Vereinigten Deutschland gibt es für uns Christen gegenwärtig erneute Gefahren. Durch den Linksruck der Altparteien sind Meinungsfreiheit und echte Demokratie wieder in Gefahr. Abgesehen von der gegenwärtig unsachlichen Klimahysterie kann uns schon die Gender-Ideologie und die Propaganda der Ehe für alle Sorgen bereiten. Wie lange kann man noch gegen diese ungöttlichen Ideologien ungestraft etwas sagen? Wir sehen deutlich, wie diese antichristliche Weltordnung sich allmählich in Stellung bringt. In der Bibel ist uns diese Entwicklung schon lange voraus mitgeteilt worden. Wir werden als Christen diese böse Tendenzen in der Gesellschaft nicht aufhalten. Das ist auch nicht unser biblischer Auftrag. Unser Auftrag ist, uns selbst in der Gemeinde davon reinzuhalten. Und das ist nicht einfach. Das wird von Jahr zu Jahr immer schwerer. Unsere jungen Geschwister wachsen mit diesen negativen Einflüssen auf. Und wenn sie es immer sehen und erleben, könnten sie es allmählich für normal halten. Es geht schon im Kindergarten damit los. Den Eltern sollen immer mehr Erziehungsrechte über ihre Kinder entzogen werden. Der Staat will per Grundgesetzänderung, und das ist zurzeit in Diskussion, bestimmen, wer die Kinder und wie die Kinder erzogen werden sollen. Er will das Verfügungsrecht über die Kinderbetten. Darüber hat sich zurzeit eine heftige Diskussion entwickelt. Das gab es selbst in der DDR in dieser Ausprägung nicht. Denken wir auch nur an die Sexualisierung der gesamten Gesellschaft. Diesen Einflüssen sind unsere Jugendlichen in Schule, Studium und Berufsausbildung beständig ausgesetzt. Blickt man umher, so ist es unseren jungen Geschwistern kaum noch zu vermitteln, dass sie als Unverheiratete nicht zusammenleben sollen. Und das, obwohl die Bibel ganz klar und deutlich dies als Hurerei verurteilt. Und was haben wir als Gemeinde dafür eine Aufgabe? Wir müssen vorbereitet sein, weil immer mehr neue Herausforderungen im Denken und Leben aus der säkulären Welt auf uns einprasseln. Wir können diesen Herausforderungen nicht mehr mit standardisierten Antworten begegnen, so in dem Sinne, das ist verkehrt und Gott will das nicht und dergleichen. Wir müssen uns im Verständnis über Gottes Gedanken und der biblischen Lehren stärken. Das heißt, intensiver als bisher damit beschäftigen. Wir müssen uns den wichtigsten Fragen über Gottes Welt und Menschenbild stellen. Wir müssen die Ethik Gottes biblisch und logisch plausibel erklären können. Wir müssen überzeugend begründen, warum wir etwas glauben oder auch nicht glauben. Der Grundgedanke ist, dass Gott als Schöpfer der Menschen am besten, was gut ist und was schädlich ist für uns Menschen. Und diese Vorschriften Gottes sind in der Bibel sehr deutlich mitgeteilt. Das Problem liegt ja bei uns. Denn der Mensch will wissen, was für ihn gut ist. Wir glauben es besser als Gott zu wissen. Ich möchte uns mit dieser Analyse der gegenwärtigen Situation nicht Angst machen. Da von dieser Stelle kaum über diese Probleme gesprochen wird, liegt mir dieses Thema am Herzen. Und deswegen tue ich es heute. Es sind Gedanken und Sorgen, die uns Alten besonders beschäftigen, weil wir es früher anders kannten und deshalb deutlicher die Gefahren sehen. Ich möchte uns anspornen, damit wir Zeit und Kraft aufwenden, um uns gegenseitig zu helfen, nach Gottes Wort zu leben. In den letzten Wochen haben wir schon einige Vorträge gehört über biblisches Verhalten, zum Beispiel über Ehrlichkeit, über Dankbarkeit, über Gastfreundschaft, Friedfertigkeit und Vergebungsbereitschaft. Diese Belehrungen durch Gottes Wort sind sehr wichtig, um christliche Tugenden zu leben und auch zu praktizieren. Das sind auch grundsätzliche und wichtige Voraussetzungen für ein harmonisches Gemeindeleben. Damit wollen wir unseren Herrn Jesus Christus Ehre machen. Doch lasst uns darüber nicht die bösen Einflüsse vergelten, die nicht von selbst an der Gemeindetür Halt machen. Und wenn wir dann noch Kraft haben, sollten wir auch an das Evangelisieren denken. Es kam auch im Gebet ebenso zum Ausdruck. Es gibt so viele Menschen, die mit dieser perspektivlosen Welt nicht zufrieden sind und sich nach einem echten Lebensziel sehnen. Lasst uns unseren Glauben mutig bezeugen, damit noch Menschen die Vergebung ihrer Sünden erfahren. Jetzt ist noch Gnadenzeit, aber wir wissen nicht, wie lange sie noch andauert. Wir wollen nicht vergessen, dass unser Herr versprochen hat, bald zu kommen, um uns in die himmlische Heimat, in die himmlische Herrlichkeit zu holen. Wir wollen uns nun fragen, was wir für unser persönliches Glaubensleben, für unseren persönlichen Glaubensweg auf dieser Erde als Christen besonders auch in diesem Jahr brauchen, um den negativen Einflüssen zu widerstehen. Ich habe einige Punkte aufgeschrieben, die mir wichtig erscheinen. Tobias, könntest du? Also einmal brauchen wir einen unerschütterlichen Glauben an Gott, ein unerschütterliches Vertrauen in Gottes Hilfe und Beistand. Wir brauchen das Hören auf das Wort Gottes und auch ein Bewahren des Wortes Gottes in unseren Herzen. Und die Liebe zum Herrn Jesus sollte uns prägen, weil er unser Erlöser ist. Und so, wie wir es in der ersten Stunde auch praktiziert haben, sollte die Anbetung des Herrn Jesus in Geist und Wahrheit von uns gemacht werden. Das ist unser Auftrag. Wir hatten uns auch daran erinnert im Gebet, dass es der Wunsch des Herrn war, das jede Mal, jede Woche zu tun. Sicher lassen sich noch weitere Aspekte hinzufügen, aber wir wollen uns etwas mit diesen Dingen, die hier angeschrieben sind, beschäftigen. Gern haben wir ja Vorbilder, wenn wir ein Ziel anstreben, wenn wir ein Ziel erreichen wollen. Dann fällt es uns leichter, einen bestimmten Weg zu gehen. Wir sagen uns dann, wenn es schwierig wird, wenn der Bruder oder die Schwester das geschafft hat, dann muss es mir doch auch gelingen. Man könnte natürlich sagen, wir haben ja den Herrn Jesus in seinem Leben hier auf der Erde und das ist ja das vollkommenste Vorbild, was uns in der Bibel mitgeteilt wird. Das stimmt natürlich. Doch sicher geht es euch so wie mir, dass man sich nicht mit unserem Herrn vergleichen will. Er war sündlos, deshalb reichen wir im praktischen Leben niemals an ihn heran. Und weil Gott weiß, dass wir auch Menschen gern als Vorbilder haben wollen, die mit den gleichen Schwächen behaftet sind wie wir, finden wir in der Bibel viele, die uns mit ihrem Vertrauen in Gottes Zusagen Mut machen und mutmachende Zeugen sind. Wir wollen uns deshalb im Neuen Testament zwei Frauen anschauen. Zuerst Maria. Wir lesen Lukas Evangelium 1 von Vers 26 bis 38. Ich lese Lukas 1 ab Vers 26. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth zu einer Jungfrau, die einem Manne verlobt war mit Namen Josef aus dem Hause Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria, und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei begrüßt, Begnadigte, der Herr ist mit dir. Gesegnet bist du unter den Frauen. Sie aber, als sie ihn sah, ward bestürzt über sein Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden, und siehe, du wirst im Leibe empfangen und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus heißen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird über das Haus Jakobs herrschen ewiglich, und seines Reiches wird kein Ende sein. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie wird dies sein, dieweil ich keinen Mann kenne? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch mit einem Sohne schwanger in ihrem Alter, und dies ist der sechste Monat bei ihr, welche unfruchtbar genannt war. Denn bei Gott wird kein Ding unmöglich sein. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Und dann noch zwei kurze Verse aus dem zweiten Kapitel, Vers 19. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Und Kapitel 2, Vers 51, die zweite Hälfte. Und seine Mutter bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen. Das Weihnachtsfest ist uns ja noch gut in Erinnerung und sicher auch dieser Text. Ich möchte nicht wiederum über Weihnachten sprechen. Das ist zur Genüge geschehen. Gott wurde Mensch, um Sünder zu erretten. Und dieses Rettungsangebot gilt auch heute noch. Wer den Herrn Jesus Christus um Vergebung seiner Schuld, seiner Sünden bittet, wird erhört. Uns geht es um das Verhalten der Jungfrau Maria. Das wollen wir näher betrachten. Sie war vielleicht 16 oder 17 Jahre alt, ein Teenager, als der Engel Gabriel sie aufsuchte. Er teilte ihr mit, dass sie einen Sohn gebären sollte. Wie soll das geschehen? Ich bin nicht verheiratet, sagt sie fragend. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten dich überschatten. Ein einmaliges Geschehen, ein Wunder wird angekündigt. Und wie reagiert Maria auf diese unwahrscheinliche Ankündigung? Siehe, ich bin die Magd, im Grundtext heißt es eine Sklavin des Herrn. Es geschehe mir nach deinem Wort. Kein ängstliches Fragen. Was werden die Leute sagen? Wenn ich als Unverheiratete ein Kind bekomme, was wird mein Verlobter Josef mit mir machen? Wird er mich verstoßen? Nach dem Gesetz hätte sie sogar gesteinigt werden können. Wir wissen auch nicht, ob Maria noch Eltern hatte, bei denen sie Schutz suchen könnte. Es ist hilfreich für uns, sich in Marias Situation mal hineinzuversetzen. Wir stellen fest, Das Wort Gottes, gesprochen von Gabriel, hatte für Maria die höchste Priorität. Auch wenn alles, was geschehen sollte, nicht in die Vorstellung der damaligen Zeit passte, auch wenn ihr eventuell Unheil von den Menschen drohte, Maria vertraute sich bedingungslos Gott an, wie eine Sklavin. Da verstehen wir gut, dass Maria alle Worte, die über Jesus gesagt wurden, in ihrem Herzen bewahrte. Deswegen auch der Hinweis auf diese Tafel. Und hier ist schon unser bedingungsloser Glaube an Gottes Wort gefragt. Eine Jungfrau, die mit keinem Mann zusammen war, wird schwanger, nach menschlichem Verständnis unmöglich. Deshalb liest man in modernen Bibelübersetzungen statt Jungfrau, junge Frau. Aus Unglauben wird die Bibel gefälscht. Und leider wird von vielen kirchlichen Autoritäten öffentlich gesagt, dass man heutzutage an die Jungfrauengeburt von Jesus nicht glauben kann. Wie schrecklich offenbart sich in diesem Unglauben von sogenannten Christen die menschliche Überheblichkeit gegenüber Gott. Abraham hat von Gott mit 99 Jahren erfahren, dass er den lang erwarteten Sohn in seinem 100. Lebensjahr bekommen wird. Und Sarah war nur 10 Jahre jünger als Abraham. Abraham freute sich und betete an. Das war ein Wunder ähnlicher Art. Und auch Abraham glaubte Gott. Und hier erinnern wir uns an 2. Timotheus 3, Vers 17 und 18. Da wird uns ja etwas über die Autorität des Wortes Gottes gesagt. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, auf dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk vollkommen geschickt. Es ist eine böse Sache, wenn man biblische Aussagen verändert und dem menschlichen Verständnis anpasst. Leider werden heute von einigen Theologen viele biblische Grundwahrheiten geleugnet. Das betrifft nicht nur die Jungfrauengeburt, sondern auch die Auferstehung des Herrn Jesus am dritten Tag nach seiner Kreuzigung. Damit wird dem ganzen Evangelium die Basis entzogen. Am Ende der Bibel wird in Offenbarung 22, Vers 18 und 19 gesagt, dass jeder, der dem göttlichen Wort etwas hinzufügt oder davon wegnimmt, ewiges Gericht erleiden wird. Das ist eine sehr ernste Angelegenheit. Maria bewahrte alle diese Worte Gottes in ihrem Herzen. Es ist auch für uns sehr wichtig, uns mit biblischen Wahrheiten zu beschäftigen, um eine gute Bibelkenntnis zu erlangen. Was wir als wahr erkannt haben, gilt es auch festzuhalten. Hilfreich ist dabei auch, wenn man viele Bibelstellen auswendig kann. Früher haben wir in den Kinderstunden von Woche zu Woche als Hausaufgabe Bibelverse lernen müssen. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch üblich ist. Kinder lernen ja leicht und haben dann einen Glaubensschatz, der ihnen im gesamten Leben nützlich ist. Wir wollen uns nun mit der zweiten Maria beschäftigen und lesen Lukas Evangelium 10, Vers 38 bis 42. Lukas 10, Vers 38. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam und eine gewisse Frau mit Namen Martha nahm ihn in ihr Haus auf. Und diese hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Worte zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielen Dienen, sie trat aber hinzu und sprach, »Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen?« Sage ihr nun, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt, welches nicht von ihr genommen werden wird. Wir wollen uns nun mit der zweiten Maria beschäftigen. Die Maria, es geht um die Maria von Bethanien. Wir wollen uns heute nicht mit dem Verhältnis der beiden Schwestern Martha und Maria befassen. Uns geht es auch nicht darum, was die Martha vielleicht für eine berechtigte Anklage gegen die Maria hatte, weil sie ihr nicht geholfen hatte. Uns geht es um die Wertschätzung, die Maria dem Herrn Jesus entgegenbringt. Sie saß zu den Füßen des Herrn. Und das ist ganz wörtlich zu verstehen. Gemäß der damaligen Sitte lag man ja zu Tisch. Der Tisch stand flach auf dem Boden, so wie heute noch bei der Teezeremonie der Japaner. Maria wählte ihren Platz zu den Füßen des Herrn Jesus. Sie wollte kein Wort, was der Herr Jesus gesprochen hat, verpassen und überhören. Gleichzeitig hielt sie auch respektvollen Abstand zu dem Herrn. Von den 12 Jüngern des Herrn lesen wir niemals, dass sie zu seinen Füßen saßen. Wir wissen nicht, über welche Themen der Herr Jesus in diesem Haus gesprochen hat. Wir wissen aber, dass er gern bei den drei Geschwistern Lazarus, Martha und Maria eingekehrt ist. Er war öfter dort. Der Herr spürte, dass er in diesem Haus geliebt und geachtet wird. So wie das der Liederdichter in einem Lied zum Ausdruck bringt: O selig Haus, wo man dich aufgenommen und alle Herzen dir entgegenschlagen, so zum Ausdruck bringt. Es wundert uns nicht, dass der Herr Jesus den Lazarus, den er lieb hatte, wie seine Schwestern gesagt haben, vom Tod auferweckt hat. Sicher hat der Jesus in dieser liebevollen Atmosphäre von Ereignissen gesprochen, die er den Volksmengen nicht offenbarte. Das Volk wollte ihn zwar zum König machen, aber nur deshalb, weil sie von ihm kostenlos Essen erwartete. Es ging ihnen um ganz triviale materielle Vorteile, ohne ein persönliches Verhältnis zum Herrn Jesus zu haben. Johannes der Täufer predigte Buße. Das Volk Israel sollte mit ihren Obersten zu Gott, Jahwe, umkehren. Sie hatten eine formale Frömmigkeit, ohne eine echte Beziehung zu ihrem Bundesgott. Der Herr Jesus nennt sie ein böses und ehebrecherisches Geschlecht. Leider kennzeichnet diese Aussage auch unsere heutige Gesellschaft. Es gibt viele Menschen, auch heute noch, die nur Christen sind, weil sie sich Vorteile versprechen, aber in ihrem Leben nichts ändern wollen. Christlich getauft, christlich geheiratet, christlich beerdigt. Doch christlich sein sichert nicht den Himmel. Christlich sein ist noch lange nicht wiedergeboren sein. Ohne echte Buße vor Gott und Sündenvergebung geht es nicht. Ganz anders Maria von Bethanien. Sie hatte zu den Füßen des Herrn Jesus ein tiefes Verständnis über seine Sendung und seinen Leidensweg erhalten. Sie verstand, was die Jünger in den 3 Jahren, mit dem sie mit dem Herrn Jesus umhergezogen sind und ihn doch ständig gehört hatten, nicht begriffen haben. Nicht umsonst sagt der Herr Jesus, dass Maria das gute Teil erwählt hat. Und wir lesen noch 3 Verse aus dem Johannesevangelium, Kapitel 12, die sich auch auf die Maria von Bethanien beziehen. Johannesevangelium, Kapitel 12, Vers 1 bis 3. Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus, der Gestorbene, war, welchen Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun daselbst ein Abendessen, und Martha diente, Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tische lagen. Da nahm Maria ein Pfund Salbe von echter, sehr kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch der Salbe erfüllt. Maria saß wieder zu den Füßen des Herrn Jesus. Maria salbte die Füße des Herrn mit einer kostbaren Salbe. Und der Wohlgeruch, so haben wir es gelesen, der Salbe erfüllte das ganze Haus. Maria opferte ein Vermögen für den Herrn Jesus, vielleicht alles, was sie erspart hatte. Damit zeigte sie ihm ihre Zuneigung und ihre Wertschätzung vor seinem Tod. Denn das hatte sie verstanden, dass der Herr freiwillig sterben wird. Bei Maria sehen wir eine Anbetung ohne Worte. Wahre Anbetung Gottes geschieht in Geist und Wahrheit, so lesen wir es im Johannesevangelium Kapitel 4. Das erfolgt meistens mit Gebeten, Liedern und Aussprüchen aus dem Wort Gottes, so wie wir das ja auch handhaben. Aber eventuell auch ohne gesprochenen Worte in heiliger Handlung, wie wir es bei Maria erleben. Sie beschäftigte sich mit dem bevorstehenden Tod des Herrn, wie Jesus selbst zu den Jüngern sagte. Das ganze Haus wurde vom Wohlgeruch der Salbe erfüllt. Diese Mitteilung dürfen wir buchstäblich verstehen, aber auch geistlich auffassen. So wie beim Brandopfer in 3. Mose 1, das Feueropfer zum lieblichen Geruch für Jahwe war. Nebenbei gesagt, wer den Kalender der Herr ist nahe liest, da war heute auch dieser Hinweis enthalten. Die Analogien in der Ausdrucksweise ist auffällig. Sicher gibt uns dieses Beispiel auch einen Hinweis auf den wichtigsten Inhalt der Anbetung. Die Opfertiere mussten geschlachtet, da heißt getötet werden. Maria beschäftigte sich nicht damit, was der Herr Jesus für sie und für ihre Familie getan hat. Ihr Opfer des Lobes und Dankes beschäftigte sich mit dem Tod des Herrn Jesus, mit dem vollkommenen Gehorsam des Herrn, seinem Gott und Vater gegenüber. Das ist also ein sehr wichtiger Gedanke, den wir auch nachvollziehen wollen. Man spricht in anderen Glaubensgemeinschaften oft von Lobpreisgottesdiensten. Dieser Lobpreis hat Dank zum Inhalt für das, was der Herr Jesus für dich und für mich getan hat. Das ist auch wichtig, das ist sogar sehr wichtig und darf nicht vernachlässigt werden, aber es greift zu kurz. Anbetung beschäftigt sich vorrangig damit, wie der Herr Jesus das Wohlgefallen seines Vaters gefunden hat. Der vollkommene Gehorsam unterscheidet unseren Herrn von allen übrigen Menschen. Er war gehorsam, gehorsam bis zum Tod. Gehorsam zu leisten ist einfach, wenn mein Wunsch mit dem Willen des anderen übereinstimmt. Doch wie war das bei unserem Herrn Jesus? Er, der keine Sünde kannte, wurde für uns zur Sünde gemacht. Er, der Sündenträger, wurde ein Fluch. Denn jeder, der am Holz hängt, ist für Gott ein Fluch. Das steht schon im Alten Testament. Das konnte der Herr Jesus sich doch nicht wünschen. Deswegen musste er den Gehorsam lernen. Und im Hebräer 5, Vers 8 lesen wir, dass der Herr Jesus an dem, was er litt, den Gehorsam lernte. Hatte er, der Schöpfer und Erhalter aller Lebewesen und aller Dinge, sonst Gehorsam nötig gehabt? Und an was litt denn unser Herr? Zuerst denken wir mit Recht an die Geißelhiebe und die Schmerzen, die ihm die Menschen zugefügt haben. Aber noch schlimmer waren die Nöte, in die wir unseren Herrn durch unsere Sünden gebracht haben. Deswegen musste er im Gericht eines heiligen Gottes leiden. Zum Beispiel sagen uns Psalm 22, den ich heute gelesen habe in der ersten Stunde, und Psalm 88 darüber etwas Näheres. Darum verfinsterte sich von mittags um 12 bis nachmittags um 3 der Himmel. Dann erst konnte der Herr Jesus ausrufen, es ist vollbracht. Für diese Betrachtung unseres Herrn in seinem Leiden und seinem Gehorsam haben wir in Ergänzung der Bibelstellen ausdrucksvolle Lieder und unsere Gebete. Wenn wir durch den Geist Gottes bemüht sind, so das Mahl des Herrn und die Anbetung zu gestalten, dann wird unser geistliches Haus ebenfalls mit Wohlgeruch erfüllt. Und das sollte ja unser Ziel sein. Ich verweise immer mal hier auf diese Tafel, das steht ja noch an. Wie können wir nun unserem Herrn Jesus unsere Liebe zeigen? Unter anderem dadurch, dass wir jede Gelegenheit nutzen, dort zu sein, wo er verheißen hat, in der Mitte zu sein. Wir betonen ja diese Tatsache aus Matthäus 18 sehr oft. Verhalten wir uns auch danach? Gestattet mir zu unserer und auch meiner Ermutigung ein Beispiel, ein Bild. Wenn die englische Queen ihren Besuch in unserer Gemeinde angekündigt hätte, würde sicher kaum jemand den Besuch hier verpassen. Ihr versteht, was ich uns und auch mir damit sagen will. Vielleicht dient auch der Jahresbeginn dazu, für Versammlungsbesuche neue gute Vorsätze zu fassen und auch zu realisieren.